Ja, ich habe ursprünglich an der TU Darmstadt mittelalterliche Geschichte studiert und meine Abschlussarbeit ging über Reisen im Mittelalter. Und ich möchte Ihnen heute ein kleines Nebenprodukt dieses Vortrages oder dieser wissenschaftlichen Arbeit vorstellen. Und zwar im Verlauf der Arbeit tauchte eine Frage auf, die dann zum heutigen Thema führte: Tourismus im Mittelalter? Fragezeichen. Warum Fragezeichen? Ich meine, wir haben heute Pauschaltourismus, Fußballtourismus, Sextourismus, Massentourismus und alles Mögliche, aber gab es denn Tourismus im Mittelalter? Ich meine, gucken wir uns das Klischee an. Im Mittelalter, der arme kleine Bauer sitzt in seinem Dorf und kommt nie raus. Reisen, Tourismus bedeutet aber immer, man reist aus Spaß an der Freude, man reist aus dem Lustprinzip heraus. Und deswegen das Fragezeichen und wie üblich bei was Wissenschaftlichen fange ich mit einer These an. Tourismus im Mittelalter und es gab ihn doch. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal normalerweise mit Experimenten, mit Forschungen, mit Quellenforschungen an. Im Mittelalter sind 90% der Quellen, ich sage es jetzt mal, staubtrocken. Registen, Urkundenbücher, Rechnungsbücher und so weiter. Das ist eher ein Seminar in angewandter Gentechnik. Da muss man aber als Historiker durch. Wir kommen gleich mal zu den interessanten und lebenslustigen Quellen. Um 1250 reist Wilhelm von Rubruck als Gesandter zum Großkhan der Mongolen. Und wenn man sich seine Reiseberichte so anschaut, das unterscheidet sich nicht von den Urlauberreklamationen aus heutigen Tagen. Die Betten sind schlecht, die Wirte sind unfreundlich, das Essen ist nicht zu Hause. Wie hat die erste allgemeine Verunsicherung so schön gesagt? Mag Curry nicht und Sojakai, mag Wiener Schnitzel wieder heim. Gegenstand meiner Magisterarbeit war ein sehr bekannter Reisender des Mittelalters, Oswald von Wolkenstein. Ritter, Rebell, Raufbold, Romantiker. Er reiste als Diplomat, als Händler, als Kreuzfahrer quer durch Europa. Er schrieb aber auch über 130 wirklich schöne Lieder, in denen er zum Großteil auch seine touristischen, in Anführungszeichen, Erfahrungen verbraten hat. Und ja, wir sehen das nochmal hier ganz schön. Das ist eine Karte aus meiner Magarbeit. Er war von oben Skandinavien bis Jerusalem, von Irland bis weit hinten tief in Russland unterwegs. Und damit Sie mal so eine Vorstellung haben, kennt das noch jemand so 60er, 70er Jahre, die Fahrt im VW Käfer über den Brenner? Haben Sie bestimmt alle schon mal von gehört? Vergleichen Sie mal, was Ihre Eltern, Großeltern dazu gesagt haben und was man um 1420 darüber singt. Das ist jetzt die neudeutsche Transition. Wer die Augen will verschüren, mit Bränden sein Leben enden, mit Gurtens Händen übel essen, liegen auf dem Stroh, der fügt sich in die Lumpardei, wo man find, mangs wird unfroh. Tief ist das Kot, teuer das Brot und göttlich Reu. Mit falscher Treu kann man dort finden täglich neu. Dies ist ein Speis, der ich nicht käu. Danke. Also wie gesagt, wir machen walzen die Quellen mal nicht aus. Damit kann man, wie schon vorhin gesagt, unter Fachkollegen auch Wochen zubringen, sich über irgendwelche Urkunden zu streiten. Stattdessen suchen wir jetzt mal nach Spuren vom mittelalterlichen Tourismus und fangen da an, wo es mit Sicherheit keiner vermutet: bei den Kreuzzügen. Der Witz ist nämlich, man muss gar nicht kämpfen. Wer ein Jahr und einen Tag im Heiligen Land weilt, zählt als Kreuzfahrer. Und jetzt dürfen Sie raten, wann kamen die meisten Ritter dorthin? Natürlich in Friedenszeiten. Das heißt, wir haben hier in manchen Teilen, was auch aus den Überlieferungen klar wird, so eine Art mittelalterlichen Badetourismus, noch von Gott abgesegnet. Zu Hause hat man Rechtssicherheit und man kann sich ungestört entspannen. Ein bisschen militärischer wird es bei den Prussenzügen, also oben Marienburg die Gegend rum im Norden. Wir haben zwei normierte Reisesaisons, Sommer- und Winterreise. Das ist ganz strikt geregelt. Ja, man fährt gemütlich ins Prussenland, man säuft, man hurt, man spielt, man schlägt ein paar Heiden tot. Militärischen Sinn und Zweck hat das Ganze überhaupt nicht. Es ist eine reine Großwildsafari auf Menschen. Interessant wird das Ganze, weil wir hier eine unablässige Bedingung für unsere heutige Globalisierung finden, zum ersten Mal, nämlich den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Der Deutsche Orden hatte Komtureien, sozusagen Filialen über ganz Deutschland hinweg. Und wenn man oben in der Marienburg sein Geld versoffen und verwürfelt hatte, konnte man anschreiben lassen, bekam einen Schuldschein, den konnte man zu Hause wieder abbezahlen. Was Ähnliches findet man auch bei den Jerusalem-Kreuzzügen, der legendäre Reichtum der Templer kommt daher. Ja? Böse Zungen würden jetzt behaupten, okay, keine Bankenkrise ohne Kreuzzug, aber unsere heutigen Entwicklungen ruhen da tatsächlich damals aus dieser Zeit. Jetzt gibt es aber eine mittelalterliche Reisemotivation, die relativ gut erforscht ist und wo wir extrem starke Spuren von Tourismus finden und vor allem auch die Grundlagen unseres heutigen touristischen Systems. Und das sind die Pilgerreisen. Ja, also wenn man sich das so anguckt, das ist schon ziemlich mittelalterlich. Pilgern ist nämlich keineswegs immer nur Frömmigkeit, Ablassgedanke und Ähnliches. Pilgern macht Spaß. Die Canterbury Tales aus dem 14. Jahrhundert bieten so ein buntes Kaleidoskop mittelalterlichen Pilgerunwesens. Ja, auch da wird wieder gesoffen und gespielt und man macht einen kleinen Umweg, um sich nochmal die Stadt und die Kathedrale anzugucken. Und unterwegs wird so viel Unzucht getrieben, dass mehr Pilger wieder zu Hause ankommen, als aufgebrochen sind. Das Mittelalter hat, das muss man mal so bösartig sagen, eine ziemliche Blut- und Bodenmetaphorik. Ja, ich nehme jetzt mal die Spitze des Eisbergs. Je heiliger der Boden ist, auf dem ich mein Kind zeuge während einer Pilgerfahrt, desto gesegneter ist das Kind im Leben. Vulgo, es gibt Dutzende von Berichten, dass man Liebespärchen aus dem Petersdom in Rom oder aus der Grabeskirche in Jerusalem rausschmeißen musste. So, jetzt ist es aber, jetzt mal so ganz plakativ gesehen, nicht nur immer die große Reise nach Jerusalem, sondern Europa ist von einem Netz aus Pilgerorten übersät. Das heißt, auch der kleine Landmann kann einfach mal eine dreitägige Wochenend-Pilgerreise antreten und unterwegs seinen Spaß haben. Jetzt ist Religiosität und Pilgerwesen ein großer Faktor im Mittelalter. Da wälzen sich wirklich unvorstellbare Menschenmassen quer durch Europa. So, und da deswegen entsteht, können wir heute noch am Jakobsweg gut sehen, eine wirklich ausgeprägte Infrastruktur. Es gibt Ramschläden und Herbergen am Wegesrand. Mönchsorden kümmern sich um die Gesundheit und das geistliche Wohl, Ritterorden um Schutz und Auslandsbanking. Und was resultiert daraus? Ist völlig klar, irgendwann kommt der Pauschalpilger. Man geht dann in Köln zum Beispiel zu einem Kölner Reeder, der hat die Kontakte nach Venedig und ins Heilige Land. Dort zahlt man einen festgelegten Beitrag und dafür ist dann alles inklusive. Essen, Verpflegung, Schifffahrten, Backschisch für die Räuber, Unterkunft und so weiter. Jetzt geht das Ganze natürlich noch einen Schritt weiter, ja, wo Pauschalterrorismus oder Pauschalpilgertum entsteht, formen sich natürlich auch die ersten Touristenmetropolen. Ja, Rom, die erste Touristenmetropole der Stadt, der Welt. Millionen von Pilgern, gerade in den sogenannten Heiligen Jahren, stürmen die Stadt. Die ganze Stadt hat sich von der Infrastruktur nur auf Besucher ausgelegt, ist auch heute noch so. Und wenn jetzt 500 Deutsche nach Italien aufbrechen, dann was wollen sie? Ein Hotelkomplex, in dem man keine Spaghetti essen muss. Das heißt, die damaligen großen Pilgerhospize, da konnte man Deutsch reden, da hatte man seine Führer, man konnte englisches Bier trinken, man musste kein einziges Wort Italienisch sprechen. Das Ganze war perfekt durchorganisiert. Und deswegen entstanden dort auch die Handtuchkriege. Stellen Sie sich vor, es ist im Petersdom, kleiner Nebenaltar eines bestimmten Heiligen, der heute gerade seinen Namenstag hat. Die Deutschen sind wie üblich wieder früh auf, nehmen ihre Gebetsschals, stürmen den Altar, breiten das alles schön über die Gebetsbänke in der ersten Reihe aus und verschwinden wieder zum Frühstück. Mittlerweile sind die Engländer vom Frühstück auch fertig. Kommen in den Petersdom, finden den deutschen Krempel vor und sagen, nee, so geht das mal nicht. Räumen den Kram beiseite, eine halbe Stunde später kommen die Deutschen und dann prügelt man sich mitten im Petersdom. Ja, also das Mittelalter ist da recht sinnesfroh, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, eine weitere Sache, die im Mittelalter entstanden ist, ist der Bildungstourismus. Ja, heute haben wir Internet, wir haben unzählige Hochschulen, man kann sich lockerlässig zu einem Fachkollegium treffen, ohne vorher 2 Monate anreisen zu müssen. Damals ging das nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Klar, am Anfang gab es wenige Universitäten. Man musste reisen. Irgendwann dann so im 14. Jahrhundert wird den Herrschenden klar, ey, Moment mal, wenn wir ein gut funktionierendes Gemeinwesen, einen Staat haben wollen, brauchen wir akademische Intelligenz. Wir brauchen Juristen, wir brauchen ausgebildete Ärzte, Apotheker, Geisteswissenschaftler, Mathematiker, Ernährungsökonomen, wurde tatsächlich damals zwar auch ein breites Thema. So, wir gründen eigene Universitäten. Und jetzt sitzen Sie als Student da und denken sich, warum soll ich denn hier zu Hause bleiben, wenn ich auch in Paris studieren kann? Ja, hat übrigens auch heute noch einen ziemlich großen Einfluss. Ja, stellen wir uns so ein paar Studenten im mittelalterlichen Paris vor. Die sitzen zusammen an einem Tisch und haben Hunger. Und der Esstisch heißt ja auf Lateinisch bekanntlich Mensa. Ja, und weil die eben nicht so viel Geld haben, wie Studenten schon immer, legen die zusammen in eine Essenskasse. Und das ist die Börse oder lateinisch Bursa. Das heißt, wenn Sie heute irgendwas von Burschenschaft erhören, das hat nichts mit den Burschen zu tun, es gibt auch keine Mädelschaften, sondern mit Bursa, das ist nichts weiter als eine mittelalterliche WG. Ohne Degen. Interessanterweise wird das Ganze dann spätestens touristisch, als so im 18. 19. Jahrhundert die sogenannten Kavalierstouren aufkommen. Ja, ein typisches Beispiel dafür ist Goethe mit Einschränkung typisch, hört sich gut an. Aber dieses Kennenlernen der Welt, ja, da spielt auch der ritterliche Gedanke rüber, ein echter Ritter im Mittelalter muss die Welt bereist und kennengelernt haben. Und genau aus diesen Motiven heraus findet dann im 19. Jahrhundert, gerade in der anglophonen Welt, England, die Reiselust ihren ersten Ausdruck und die ersten bekennenden Touristen waren nun mal die Engländer im 19. Jahrhundert. Ja, eine weitere Motivation gibt es, über die relativ wenig geredet wird, beziehungsweise wo die Quellenlage aufgrund der Religiosität im Mittelalter etwas unbefriedigend ist. Die deutschen Medien haben sich spätestens mit der Wanderhure, Sie kennen das, die Wanderhure Teil 2, die Wanderhure Teil 3, die Wanderhure nach ihrem Tode, die verwesende Leiche der Wanderhure, die Wanderhure im gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Kontext ihrer Zeit und so weiter. Problem ist die Quellenlage. Wir haben zum Konzil von Konstanz, da denkt jeder, oh mein Gott, Papstschisma beendet, Johannes Hus verbrannt, Beginn der Religionskriege, 8000 Prostituierte sind zu diesem Konzil angereist. Wenn man sich überlegt, dass die größte deutsche Stadt zu dem Zeitpunkt 60.000, 70.000 Einwohner hatte, Köln, dann wird einem die Tragweite klar. Und was gang und gäbe ist, aber ungeheuren Forschungsaufwand erfordern würde, zu sehen, das durchschnittliche Bäuerlein kam ja oftmals am Markttag in die Stadt. Ja, und die mittelalterlichen Quellen strotzen vor Vorkommnissen, was da passiert ist. Das heißt, eine Art regionalen Sextourismus kann man im Mittelalter durchaus vermuten, nicht in letzter Instanz wissenschaftlich beweisen, leider. Ja, um wieder zum Ursprungspunkt zurückzukommen, ich habe Ihnen jetzt mal meine These so ein bisschen erläutert. Gab es Tourismus im Mittelalter? Fragezeichen. Ich sage Ihnen ein klipp und klares Jein. Im Mittelalter gilt es fast als schändlich, aus Spaß und Freude zu reisen. Man muss immer einen Grund vorschieben und wenn es ein Kreuzzug ist. Umgekehrt, alle Strukturen, die wir heute im Tourismusgewerbe finden, sind schon im Mittelalter entstanden. Und mit diesem Fazit bedanke ich mich bei Ihnen für die Geduld, fürs Zuhören und denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal im Reisebüro stehen, willkommen im Mittelalter. Danke!